Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die EOTB, Teilhabe mit seltener Erkrankung. Heute mit einer ganz besonderen Gästin.
Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört.
Wenn dein Alltag plötzlich auf den Kopf gestellt wird, weil du oder jemand in deinem Umfeld eine seltene Diagnose erhält und du feststellst, ich brauche jetzt plötzlich Hilfe, aber keiner weiß, wohin ich mich wenden kann. Genau das erleben viele Menschen mit seltenen Erkrankungen und oft geht es um so viel mehr als medizinische Versorgung. Es geht nämlich um unsere Teilhabe am Leben, an der Gesellschaft und ja, um die eigene Zukunft. Heute sprechen wir über eine Anlaufstelle, die hier unterstützen kann. Das ist die EOTB. Das heißt also abgekürzt und steht für die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Ja, was steckt dahinter? Wie funktioniert sie? Und warum ist sie gerade für Menschen mit seltenen Erkrankungen so wichtig? Ich freue mich, heute ganz besonders eine Expertin begrüßen zu dürfen, die tagtäglich Menschen in schweren Lebenslagen unterstützt. Claudia, herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Markus und Luca sind ja heute nicht bei dem Gespräch dabei, aber auch in deren Namen freuen wir uns sehr, dass du heute zugesagt hast und uns von der EOTB erzählst. Aber bevor wir dazu kommen, wer bist du überhaupt und ja, was machst du beruflich und auch persönlich? Magst du ein bisschen was von dir erzählen?
Ja, gerne. Also ich bin Claudia, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe MPS 4b und reihe mich damit auch bei den MPS-Lern hier im Podcast ein. Ich habe meine Diagnose damals mit ungefähr 11 Jahren erhalten, auch eher durch zufällige Begegnungen und habe davor auch schon so einige Stationen durchlaufen und OPs gehabt und kenne also auch den Weg, den viele Menschen mit seltenen Erkrankungen gehen. Mhm. Ich bin ursprünglich gelernte Bankkauffrau, habe während meiner Zeit bei der Bank auch ein Wirtschaftsstudium gemacht und dann einige Jahre später eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin, bevor ich jetzt eben zur EOTB gekommen bin. Das mag für den einen oder anderen vielleicht erstmal keinen Zusammenhang haben, so Bank und Psychologie, aber tatsächlich ist die Beratung von Menschen eigentlich schon immer ein Teil meiner Tätigkeit gewesen, nur eben auch zu ganz unterschiedlichen Fachgebieten. Und genau, in meiner Freizeit bin ich eigentlich gern kreativ tätig. Ich mache Grußkarten und Geschenkverpackungen zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Ich mag sehr gerne die Musik und ich habe auch weiterhin ein Interesse im Bereich Finanzen. Also ich bin da sehr akribisch, was die Orga meiner Finanzen angeht, kann mich da stundenlang mit beschäftigen. Also was so sehr für viele gut. So total der Gräuel ist mit Zahlen, das ja, mag ich doch alles ganz gerne.
Aber so geht's mir auch. Ich glaube, da sind wir wirklich auch die seltenen, Claudia, die seltenen Frauen. Vielleicht.
Die Frauen der seltenen Erkrankung.
Genau. Ja, spannend und auch dein Werdegang und gerade mit so einer seltenen Erkrankung, die ja auch nicht leicht ist, die ja auch entsprechend Symptome hat, ein Studium zu absolvieren, eine Bankausbildung. Darf ich noch einmal fragen, wie das für dich war? War das schwierig? Standst du da vor Herausforderungen oder ging das ja früher noch besser als jetzt? Genau, wie hast du das geschafft?
Ja, also de facto schon früher noch besser als jetzt, aber ich habe es trotzdem unterschätzt. Also ich habe die Ausbildung in Vollzeit gemacht und war froh. Ich hatte immer so Blockunterricht in der Berufsschule von 6 bis 8 Wochen und das waren immer so meine Erholungsphasen, weil die Berufsschule halt oft nur bis mittags ging. Und wenn ich dann aber Vollzeit im Büro war, habe ich das doch relativ schnell gemerkt, dass mich das an meine Grenzen bringt. Also ich habe dann relativ früh angefangen, mit Schmerzmitteln zu unterstützen und habe dann auch nach der Ausbildung ziemlich schnell gemerkt, nee, also Vollzeit funktioniert für mich nicht weiter und habe dann auch auf Teilzeit gewechselt und das Studium selber habe ich über die Fernuni gemacht. Das war halt super praktisch, weil da konnte ich mir alles so einteilen, wie ich es möchte und genau, ja, musste toll. Nicht in irgendeine Uni fahren.
Ja, das hatte ich damals auch überlegt, ein Fernstudium zu machen, genau aus dem Grund. Ja, spannend. Aber wir sind ja heute auch hier, um über die EOTB zu sprechen. Für alle, die die EOTB noch nicht kennen, sag uns doch mal, was genau ist die EOTB und Worin besteht eigentlich deine Aufgabe?
Ja, also wie du schon zu Beginn gesagt hast, es steht EUTB für ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das heißt, wir beraten Menschen mit Behinderung, aber auch deren Angehörige. Und ergänzend, weil eben alle Leistungsträger und Erbringer auch eine Beratungs- und Informationspflicht haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Leistung beantragen oder auch in Anspruch nehmen möchte, dann müssen mich die Menschen dort vor Ort auch beraten und unterstützen. Und diese Aufgaben übernehmen wir auch nicht und ersetzen wir auch nicht, genauso wenig wie andere Beratungsangebote, sondern wir ergänzen das Ganze quasi. Wir sind unabhängig von Dritten. Wir bekommen also auch keine Provisionen, wenn wir jetzt irgendwie Leistungen vorschlagen oder so, sondern können da aus dem ganzen Potpourri ausschöpfen und den Ratsuchenden das alles vorstellen. Viele Ratsuchende kommen schon mit einem Anliegen zu uns, aber wir schauen uns auch die Lebenssituation der Ratsuchenden an, natürlich immer nur so weit, wie die Ratsuchenden es auch preisgeben wollen und überlegen dann, wo unterstützt werden kann, welche Leistungen in Frage kommen und wo man diese eben auch beantragen kann. Wir vermitteln auch an andere Angebote, die jetzt spezifischere Kompetenzen haben. Also das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, das Netzwerken in der EUTB. Wir haben uns in der Vergangenheit also schon häufiger mit Angeboten bei uns in der Umgebung auseinandergesetzt und nehmen da auch Kontakt auf und tauschen uns aus, damit wir die Ratsuchenden gegebenenfalls auch nochmal an Stellen verweisen können, die sich einfach nochmal spezifischer in den Themen auskennen. Und an oberster Stelle steht aber für uns immer das Empowerment der Menschen. Das heißt, wir wollen die Menschen befähigen und darin bestärken, selbstbestimmt zu handeln und zu entscheiden. Und die Ratsuchenden sollen auch immer quasi die Fäden in der Hand behalten.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, wenn man dorthin geht, weiß, dass einem dort nur geholfen wird und dass man selber Selbstbestimmtheit, glaube ich, da das höchste Gut ist. Und jetzt sagst du ja, wir kennen unsere Angebote in der Umgebung. Das heißt, die EUTB gibt es öfter in Deutschland oder wie kann ich herausfinden, wo meine nächste EUTB-Stelle ist? Kannst du dazu was sagen?
Also die EUTB-Angebote gibt es bundesweit. Ich kann mich theoretisch auch hier an jede EUTB-Stelle wenden, egal wo ich wohne. Aber es ist natürlich praktischer, wenn es irgendwie heimatnah ist. Und es gibt die Seite teilhabeberatung.de oder gibt es auch eine App dazu. Da kann ich über die Suche einfach meine Postleitzahl an ihn geben und dann bekomme ich das EUTB-Angebot in meiner Nähe angezeigt.
Ah, das ist ja sehr praktisch. Und was ja auch eine Besonderheit ist, dass du ja sozusagen eine Peer-Beraterin bist. Und wenn man an die EUTB gelangt, ist das ja auch ein Stück weit das Konzept oder ist das ganzheitlich so, dass es alles Peer-Beraterinnen sind? Und was ist überhaupt eine Peer-Beratung? Vielleicht kannst du da nochmal aufklären.
Peer-Beratung bedeutet eben, dass ich als Beraterin auch eine Behinderung habe. Peer-Berater können aber auch Angehörige von Menschen mit Behinderung sein, das hat man ein bisschen erweitert. Aber grundsätzlich legt die EUTB eben sehr großen Wert darauf, dass möglichst viele ihrer Beratenden auch Peer-Beratende sind. Das hat oft den Vorteil, dass man sich nochmal ein bisschen besser vielleicht in die Situation reinversetzen kann. Man hat auch einige Anträge selbst schon gestellt, hat die Prozedere schon durchlaufen und manche Ratsuchende sagen eben auch, dass es ihnen leichter fällt, sich jemandem gegenüber zu öffnen, wenn derjenige eben selbst auch eine Behinderung hat.
Ja, das ist ja auch das, was wir schon in anderen Folgen ja thematisiert haben, so ein Stück weit auch diese Selbsthilfegruppen. Also wenn man einfach mit jemandem spricht, der Ähnliches vielleicht schon durchlebt hat, die Erfahrung gesammelt hat, dass man da ja besser verstanden wird und ja auch vielleicht einen anderen Zugang zu den Personen findet. Muss nicht immer sein, aber ich glaube, das kann man hier als sehr großen Vorteil hervorheben, dass die EUTB Menschen einsetzt als Personal, die ja entsprechend dann auch ja eine Einschränkung haben oder sich dort persönlich auch sehr gut mit auskennen, nicht nur beruflich.
Genau, also ich muss dazu sagen, es sind jetzt nicht alles Peer-Beratende, ne, aber es hat schon einen großen Anteil. Man legt schon Wert drauf. Es gibt aber auch Menschen, die so gesund sind.
Werden die nicht ausgegrenzt?
Nein, wir grenzen niemanden aus grundsätzlich.
Also auch Gesunde dürfen.
Jeder darf bei uns.
Ja, okay. Nee, das ist doch schön. Und ja, Menschen mit seltenen Erkrankungen erleben häufig so eine Odyssee, medizinisch, sozial und psychisch. Und was sind so typische Anliegen, mit denen die so zu euch kommen? Vielleicht kannst du ja auch ein Beispiel mal benennen.
Das grundsätzliche Problem bei seltenen Erkrankungen ist eben, dass sie nicht bekannt sind. Das ist ja ein Problem, was wir alle irgendwie auch kennen. Das ist nicht nur im medizinischen Bereich so, also bei Ärztinnen und Ärztinnen, dass die irgendwie uns gar nicht gut kennen oder die Erkrankung nicht kennen, sondern das ist natürlich auch bei den Sachbearbeitenden der Fall. Die lesen dann die Erkrankung und können gar nicht sich vorstellen, was jetzt, ja, was für Einschränkungen die Person eigentlich hat. Das ist anders, als wenn sich jetzt jemand ein Bein bricht. Da weiß jeder, okay, die Person wird voraussichtlich ein paar Wochen nicht laufen können oder nicht so gut. Aber das ist bei den seltenen Erkrankungen eben deutlich schwieriger einzuschätzen. Und gerade bei Entscheidungen auf Aktenlage kann das natürlich ein Problem sein. Da müssen dann die entsprechenden ärztlichen Unterlagen, die man ja immer mit einreichen muss, auch gut und detailliert sein, dass dann der Sachbearbeitende auch wirklich eine Vorstellung davon bekommt, ne? Was bedeutet diese Erkrankung auch. Und das gleiche Problem haben wir aber auch bei den psychischen Erkrankungen. Muss man tatsächlich sagen, da ist zwar die Diagnose oft bekannt, man weiß grob, was eine Depression ist, aber trotzdem können sich gesunde Menschen oft nicht in diese Lage reinversetzen. Und es wird leider oft auch runtergespielt, es ist mit Vorurteilen behaftet. So nach dem Motto, die Leute sind einfach ein bisschen sensibel oder die müssen halt ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickeln. Und wie das aber eigentlich ist in dieser Situation, ist sehr, sehr schwer nachzuempfinden. Und ein weiteres Problem ist natürlich, dass dadurch, dass die Erkrankungen selten sind, sie auch erst spät erkannt werden. Das heißt, es kommt vorab zu einer falschen Behandlung durch Ärzte, aber es kommt auch zu einer fehlenden Förderung. Also wir sehen das vor allem im Bereich der Neurodiversität, dass quasi dieser besondere Bedarf der Kinder und Jugendlichen in den Schulen, in den Kitas noch gar nicht erkannt wird. Und infolgedessen kommt es oft dann auch zu psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter, weil natürlich auch die Betroffenen selber hadern. Sie wissen nicht, was mit ihnen los ist. Sie haben das Gefühl, sie können irgendwie nicht mithalten, irgendwas stimmt mit ihnen nicht, aber sie haben keine Diagnose dazu. Und ähnlich ist das ja eben auch bei den seltenen Erkrankungen. Und das kann dann eben im Verlauf zu anderen Erkrankungen wieder führen im psychischen Bereich.
Und ja, die Personen, die denn zu dir kommen, also was ist sowas ganz Typisches, was dann gefragt wird oder wo du Hilfestellung leistest oder was ist dir so in Erinnerung geblieben? Als Beispiel, kannst du da irgendwas erzählen oder nennen oder?
Ja, also wenn jemand natürlich neu die Diagnose bekommt, ist meist der erste Schritt erstmal einen Antrag auf Feststellung einer Behinderung zu stellen. Weil oft liegt das noch gar nicht vor und das ist dann so der erste Schritt, den man geht. Aber dann kommen natürlich auch schnell Fragen, wie selbstständig kann ich meinen Alltag noch bestreiten? Ja, was kann ich für Unterstützung da bekommen, sei es jetzt im Rahmen einer Assistenz oder auch im Rahmen der Pflege? Wo kann ich wohnen? Kann ich in einer Wohnung selbstständig wohnen? Was gibt es für Wohneinrichtungen? Also das sind alles so Fragen, die kommen. Und natürlich auch die Eltern, die sich einfach Gedanken darüber machen, wie es mit ihren Kindern in der Zukunft dann mal weitergehen soll.
Das heißt, ihr kennt euch auch mit Assistenz aus oder könnt dann verweisen an Pflegedienste oder wie kann man sich das vorstellen? Also ihr gebt dann sozusagen Empfehlungen für Organisationen, an die man sich wenden kann, die diese Angebote bieten und ihr unterstützt dann auch bei der Beantragung und danach seid ihr aber dann, also wenn ihr das gemacht habt, also begleitet ihr die Person noch weiterhin oder wie ist da sozusagen dieses Prozedere?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also meistens beraten wir erstmal, wo man überhaupt die Anträge stellen kann. Also wer ist denn überhaupt zuständig, wenn ich jetzt gerne eine Assistenz haben möchte? Aber natürlich auch, wo bekomme ich das entsprechende Fachpersonal her? Da gibt es ja teilweise Agenturen, die das machen. Oder man kann sich auch privat jemanden suchen. Und wir begleiten schon. Aber oft ist es tatsächlich so, wir sagen zwar, wo die Anträge gestellt werden können, aber wir bekommen nicht immer eine Rückmeldung, ob es geklappt hat am Ende dann auch.
Ja, okay. So.
Manche, die rufen dann schon an und sagen, ja, hat geklappt, aber manchmal halt auch nicht. Und deswegen ist es ja unterschiedlich, ob wir dann nochmal ein Feedback bekommen oder nicht.
Und wenn jetzt irgendwie ein Antrag abgelehnt wurde und ein Widerspruch nötig ist, was ja oft über Sozialverbände auch begleitet wird, das ist jetzt aber bei euch nicht so, dass ihr jetzt dann einen Anwalt zur Verfügung stellt und sagt, so mit dem könnt ihr jetzt den Widerspruch einlegen oder an den könnt ihr euch wenden, sondern das ist denn der Rat zu sagen, jetzt würde ich aber Widerspruch an deiner Stelle einlegen und an den Sozialverband kannst du dich wenden oder wie wäre da der Weg?
Genau, also wir informieren natürlich über die Fristen, die man einhalten muss, um den Widerspruch einlegen zu können. Aber wir selbst begleiten das Widerspruchsverfahren nicht und wir machen auch keine Rechtsberatung. Wir können dann wirklich nur verweisen an andere Sozialverbände und natürlich einen Hinweis geben, dass es so Sachen wie die Prozesskostenhilfe gibt. Aber wir selber machen die Rechtsberatung nicht.
Ja, aber ich merke schon, dass ich, glaube ich, auch mal zur EOTB gehen sollte und einen Termin dort machen, weil ich glaube, man weiß immer gar nicht, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt und dass man einfach diese Chance nutzt, dieses Angebot, um zu gucken, bin ich schon gut aufgestellt, wo kann ich vielleicht noch selbstbestimmter in meinem Alltag agieren, was kann ich noch für Hilfsmittel nutzen, welche Angebote gibt es, also wie kann ich mein Leben dahingehend verbessern. Also das wird mir auch gerade nochmal bewusst, dass ich vielleicht auch da ja hier in meiner Stadt nochmal unbedingt einen Termin machen sollte.
Genau, darum geht's ja letztendlich auch, dass wir so ein bisschen der Kompass sind in diesem ganzen Dschungel an Bürokratie und einfach mal aufzeigen, was gibt es denn und wo kann ich mich hinwenden, um das dann in Anspruch zu nehmen. Genau, weil das halt natürlich eine ganz große Herausforderung sein kann, sich damit auszukennen. Gerade wenn man ja auch noch krank ist und damit auch was zu tun hat oder auch ein krankes Kind hat, da ist der Alltag ja oft schon voll. Und dann muss ich mich noch durchs Internet wühlen und suchen, wo kann ich denn jetzt Hilfen bekommen oder was gibt es überhaupt? Und das können wir so ein bisschen abnehmen und halt sagen, okay, für deine Situation könnte dieses oder jenes hilfreich sein und da kannst du dich hinwenden.
Großartig, ja. Und es ändert sich ja auch ständig was, ne? Also man kann ja immer gar nicht so up to date bleiben. Und da ist es, glaube ich, auch hilfreich, nicht nur alleine das immer alles im Blick zu behalten, sondern sich da auch nochmal abzustimmen und zu schauen, ja, bin ich da jetzt auf dem neuesten Stand oder wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, dass es ja auch, wir haben jetzt das Jahr 2025, wo es sozusagen ein neues Entlastungsbudget gibt, also was bedeutet das überhaupt und wie kann ich das in Anspruch nehmen oder was ändert sich? Das sind dann ja alles solche Fragen, vor denen man immer wieder neu steht, wo ihr dann ja mit Sicherheit auch uns helfen könnt, uns Betroffene und ja, ein bisschen ja Licht ins Dunkel bringt, oder?
Dafür haben wir halt auch eine Fachstelle, die uns dann Informationen zur Verfügung stellt. Was gibt es Neues? Was gibt es auch zum Beispiel für neue Urteile? Weil das ja auch ganz spannend ist, wie hat ein Gericht in einer anderen Situation entschieden und kann ich das vielleicht für mich irgendwie übertragen oder mir davon Tipps rausnehmen, wie wurde argumentiert zum Beispiel. Also das bekommen wir, haben auch immer Seminare von der Fachstelle, weil ich sag mal so, das Sozialrecht ist riesig und das sind so viele Bereiche, da muss man sich immer wieder fortbilden und da lernt man immer wieder Neues dazu.
Ja, spannend. Und wo finden unsere Zuhörerinnen euch eigentlich?
Uns findet man zum einen direkt in der Stadt Aschaffenburg, aber auch in Alzenau und Schildkrippen im Landkreis Aschaffenburg und in Karlstadt, das liegt im Landkreis Mannspessart. Also wenn man sich da informieren möchte, dann kann man das ganz gut über unsere Homepage auch machen. Das ist www.eotb-aschaffenburg.de. Da findet man alle Standorte, wo wir vertreten sind, mit Adresse, mit Telefonnummern. Dort findet man auch alle Beratenden und ein Kontaktformular, wo man eben auch Kontakt mit uns aufnehmen kann. Und noch gar nicht so lange sind wir auf Instagram unterwegs unter eotb-unterfranken. Ja, da geben wir auch immer mal Tipps zum Bereich Teilhabe, haben verschiedene Beiträge. Kann man auch gerne mal reinschauen und vielleicht noch was für sich mitnehmen. Und auch darüber kann man uns natürlich kontaktieren.
Ja, wir folgen euch mal auf Instagram, dann seht ihr das auch bei uns auf der Seite unter den, ja, Followern sozusagen. Und sag mal, wir sprechen ja jetzt viel über Teilhabe oder Teilhabe ist dann ja ein zentrales Thema in der Beratung. Was ist eigentlich Teilhabe für dich persönlich? Kannst du dazu was sagen? Also
für mich ist Teilhabe eigentlich, dass alle gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und es eben keinen Unterschied gibt. Zum Beispiel zwischen gesunden Menschen und Menschen mit Behinderung, dass man da eben nicht diese Hürden hat. Leider gibt es ja immer noch viel fehlende Barrierefreiheit. Viele können es vielleicht schon nicht mehr hören und sagen, ha, ist ja so ein Thema, worüber wir schon über Jahrzehnte sprechen, aber leider ist trotzdem noch viel Bedarf da. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Rolle von Teilhabe, dass man überhaupt erstmal dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Oder wenn ich jetzt irgendwo hin möchte, wo ich vorher noch nicht war, dann muss ich mich erstmal erkundigen, ja. Ist es da überhaupt barrierefrei? Wie komme ich da hin? Gibt es Behindertenparkplätze oder überhaupt Parkplätze? Das sind ja alles Sachen, die man berücksichtigen muss, um überhaupt erstmal den Schritt zur Teilhabe zu gehen.
Da sagst du was, gerade die Behindertenparkplätze, die überhaupt, also dass die so gut ausgezeichnet sind, da muss ich auch immer erstmal suchen. Also man findet sie schon, aber ja, es ist immer ein bisschen versteckt und in manchen Städten, ja, könnte das durchaus digitaler zur Verfügung stehen, dass man nicht einfach random dahin fährt und selber suchen muss.
Manchmal gibt es das ja schon digital, aber da muss man auch aufpassen, ob es den Parkplatz auch wirklich noch gibt. Oder ob der inzwischen schon wieder abgeschafft wurde.
Ja.
Oder, das ist halt schwierig. Und genau.
Ja, manche machen das ja auch wirklich großartig, dass sie auch beschreiben, wie breit er ist, wie lang, ja, wie begehbar, ne? Weil jeder hat da ja auch nochmal so andere Aspekte, auf die er achtet. Und ja, aber ja, da sprichst du mir so ein bisschen aus der Seele. Also das wäre jetzt für mich auch so ähnlich, wie ich Teilhabe sehen würde. Und ja, wir wären ja nicht so eingeschränkt, wenn die Barrieren in der Umwelt, die werden ja oft wirklich geschaffen. Und wenn die anders konzipiert werden würden, hätte man es durchaus leichter. Und dann wäre es gar kein Problem, wenn man irgendwie eine Gehbehinderung hat oder eine Seheinschränkung, wie auch immer. Wenn man das gleich von vornherein mitdenken würde, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und viele denken halt immer, naja gut, es betrifft ja nur den Freizeitbereich, was auch schon schlimm genug ist, aber mir ist gerade letztens wieder aufgefallen, wie viele Arzt- und Therapiepraxen auch gar nicht barrierefrei sind. Also wie oft es selbst da Stufen davor gibt. Und das ist natürlich schon eine essentielle Sache, ne? Wenn viele
auf
wissen,
jeden Fall.
Wenn man einen Termin in der Facharztpraxis braucht, dann, ne, vorausgesetzt, man ist Kassenpatient, wartet man sowieso schon lang genug, brauche ich keinem sagen. Das können auch gesunde Menschen wahrscheinlich nachvollziehen. Und wenn dann aber die Praxis auch noch barrierefrei sein muss, habe ich ja noch mal weniger Auswahl. Das sind halt so Sachen, die man immer berücksichtigen muss. Das sind so die physischen Barrieren, sage ich mal, die es so gibt. Aber es gibt natürlich auch noch die Barrieren im Rahmen der Bürokratie. Ne? Also Anträge, die wirklich viele Seiten haben, die es leider immer noch viel zu wenig in leichter Sprache gibt, wo die Leute davor sitzen und eigentlich gar nicht wissen, was man von ihnen möchte, so ungefähr. Und dann aber auch lange Wartezeiten, ne?
Ja, und vor allen Dingen das, was du sagst, leichte Sprache, das ist, glaube ich, wirklich zentral und nicht zu unterschätzen, auch gerade für die, die muttersprachlich nicht Deutsch sprechen, also wie bürokratisch manchmal diese Anträge gestellt sind, wo ich als studierte Frau schon manchmal mich frage, was wollen die jetzt hier von mir wissen? Und wenn ich das Kreuz jetzt an der falschen Stelle setze, was das für Auswirkungen hat. Und dann aber auch, wenn man natürlich irgendwie gerade in einer Situation ist, wo man gestresst ist, vielleicht eine Fatigue hat, nicht gerade so stark nachdenken kann oder belastbar ist und sowas dann auszufüllen und das alles mit zu bedenken, ist wirklich eine riesen Herausforderung, ne? Also, ja.
Auf jeden Fall auch ältere Menschen, aber ich nehme mich da auch nicht raus. Manchmal kommen Leute mit Schreiben zu uns, weil sie eben nicht verstehen und ich lese dann und dann muss ich manchen Passus auch doppelt lesen, bis ich wirklich verstanden habe, was da eigentlich gerade gewollt wird. Und das, also es geht selbst mir so. Also man kann jetzt nicht mal sagen, dass es nur mit bestimmten Klientel so ist, sondern die Behördensprache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist wirklich nicht immer so leicht zu verstehen. Und dann, ja, wie gesagt, die Wartezeiten, die Bearbeitung dauert oft länger, dann heißt es noch lange nicht, wenn man das bewilligt bekommen hat, dass man auch das Personal dafür findet. Wir haben Fachkräftemangel überall. Man muss auch erstmal eine Assistenzkraft oder eine Schulbegleitung oder sowas finden. Das kommt ja alles dann auch noch dazu. Oder auch in den Wohnheimen, wenn ich jetzt für mein Kind vielleicht einen Platz in einem Wohnheim brauche, das braucht manchmal 2 Jahre. Also man kann wirklich nicht erwarten, wenn man jetzt die Hilfe braucht, dass man die innerhalb kürzester Zeit auch bekommt, sondern man muss dann wirklich frühzeitig immer gucken und Wartezeiten einkalkulieren. Das ist eine große Barriere auch noch für die Teilhabe.
Ja, das ist ja auch, ich weiß nicht, wie fühlst du das, wenn du deine Klienten dann, sagt man Klienten oder Kunden, berätst und dann ja, weißt, okay, ich habe die Maßnahme wurde jetzt genehmigt, aber wir können das jetzt oder der Person kann gerade nicht geholfen werden, weil es einfach keine Personen gibt oder kein Wohnraum. Das frustriert doch, oder? Also.
Ja, klar. Also wir nennen sie übrigens Ratsuchende.
Ah, okay. Ja, gut.
Genau, ja. Ja, klar, es frustriert. Man ist natürlich in allem trotzdem eingeschränkt. Man versucht zu helfen, aber wir können uns auch nur in diesen Leitplanken bewegen. Und wir haben auf ganz viele Dinge halt auch keinen Einfluss. Und wir können da nur Verständnis zeigen, zuhören. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir halt wirklich uns Zeit nehmen, dass man bei uns immer ein offenes Ohr findet, auch erzählen kann, ohne dass wir jetzt da irgendwie Zeitdruck hätten und auf die Uhr gucken müssen. Sondern das macht auch manchmal schon viel aus, dass die Leute einfach mal erzählen können, was sie für Probleme haben. Und wir können einfach nur da sein und halt in den Leitplanken agieren, aber wir können leider auch nicht zaubern. Ne? Also was nicht da ist, ist nicht da.
Nein, das ist verständlich. Und sag mal, wenn ich jetzt sehr eingeschränkt bin und das nicht zu euch schaffe, könnte ich auch diese Beratung telefonisch bekommen oder per Videocall? Wäre sowas auch möglich? Oder wie ist das an eurem Standort?
Also wir haben natürlich die Beratung in unseren Beratungsstellen und auch telefonisch, aber auch per Videoberatung. Das heißt, wenn ich meine Wohnung jetzt nicht verlassen kann, aufgrund körperlicher Einschränkung oder auch aufgrund psychischer Einschränkung, ist auch häufig, dann können wir einfach eine Videoberatung machen und das ist genauso überhaupt kein Problem, auch kein großer Aufwand. Dann bekommt einfach der Ratsuchende vorher einen Link zugeschickt, kann sich auch die ganzen Nutzungs- und Datenschutzbedingungen ansehen und dann einfach draufklicken, genau, und dann ist das überhaupt kein Problem. Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist unsere Beratung ja auch kostenlos. Das heißt, jeder kann da erstmal zu uns kommen.
Super. Ja, das klingt spannend und ich hoffe, dass wir euch da draußen auch ermutigt haben, den Weg zur EOTB zu suchen. Ja, und erzählt uns auch gerne, wenn ihr bei der EOTB wart, wie euch weitergeholfen wurde. Teilt da gerne eure Erfahrungen. Ja, Claudia, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mit auf den Weg geben? Besonders denjenigen, die sich gerade, ja, allein fühlen oder nicht genau wissen, wo sie und wie sie anfangen sollen.
Ja, ich würde eigentlich sagen, dass sich Hilfe zu suchen nicht bedeutet, dass man gescheitert ist. Also viele haben da so die Hemmung oder die Scham und sagen, oh, muss ich mir Hilfe suchen, nur weil ich es nicht geschafft habe. Aber wir haben alle unser Päckchen zu tragen und wir sollten versuchen, zumindest in gewissen Bereichen Entlastung zu schaffen. Und da kann eben eine Beratungsstelle ganz hilfreich sein. Und es ist bei uns relativ unkompliziert, sich einfach an uns zu wenden. Man bekommt ziemlich schnell einen Termin. Und Teilhabe ist eben kein Privileg, sondern es ist ein Recht von uns allen. Und das sollten wir auch wahrnehmen.
Das ist doch ein großartiges Schlusswort. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und für deine Klarheit und deinen Einsatz und auch deine Wärme, wie du berätst. Also ich konnte das mal so am Rande miterleben. Und an euch da draußen, teilt auch gerne diese Folge mit Menschen, die davon profitieren könnten. Und denkt daran, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt, vielleicht auch mit einem Anruf bei der EOTB. Das war die EOTB Teilhabe mit seltener Erkrankung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne und hinterlasst auch eine Bewertung oder Kommentar. Und schaut auch unbedingt in die Shownotes, dort findet ihr nochmal weiterführende Infos zur EOTB. Dann sagen wir jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.